Heute bei CT Uplink die optimale Smartphone-Kaufberatung. Viel Spaß!
CT Uplink.
Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen und heute machen wir eine Smartphone-Kaufberatung. Bei mir sind meine Kollegen Steffen Herge.
Hi.
Und Robin Brandt.
Hallo.
Ihr habt in der aktuellen CT euch ganz viele Smartphones angeguckt und habt rausgefunden, was sind denn die besten. Von welchen Preisklassen reden wir überhaupt?
Quasi ab da, wo es losgeht, sprich unter 100 Euro bis da, wo es aufhört. Das ist so 2200 Euro das teuerste Gerät. Mhm. Genau, wir haben uns angeschaut, was die verschiedenen Preisklassen so bieten, was für welchen Anspruch passend ist, haben dazu dann noch so 300 Euro Geräte einem eigenen Prüfstand gewidmet.
Das war's. Gut, ja, 300 Euro, warum habt ihr euch die ausgesucht? Die können schon ganz schön viel. Ne?
Da geht's so langsam los, dass die Dinger gut werden oder also dass man mit denen eigentlich alles, fast alles machen kann, was man auch mit einem Gerät machen kann, was vielleicht fünfmal so teuer ist. Mhm. Also die decken eigentlich, würde ich sagen, fast alle Grundbedürfnisse ab und gehen auch teilweise drüber hinaus. Und deshalb fanden wir das so ein Preisbereich, den man sich mal genauer angucken kann, weil der Durchschnittspreis, den Menschen in Deutschland für ein neues Smartphone ausgeben, ist weitaus höher als über 600 Euro. Und da wollten wir mal gucken, für die Hälfte von dem Durchschnitt, was kann ich da eigentlich bekommen?
Also die haben schon tolle Displays, die Fotos sind ordentlich, irgendwie ein bisschen zocken kann man darauf.
Ja, gerade beim Zocken wird es dann halt irgendwann ein bisschen eng, ne? Weil die Prozessoren sind jetzt natürlich nicht so schnell wie in so einem Galaxy S24 oder so oder in irgendeinem Top-Gerät. Aber gerade bei den Displays hat sich enorm viel getan, wenn man so an günstige Smartphones von vor 3, 4, 5 Jahren zurückdenkt. Das ist schon spannend.
Dann fangen wir bei den ganz günstigen Smartphones mal an. Was kann man jetzt ab 300 Euro erst erwarten? Was haben so die 100-Euro-Dinger alles noch nicht?
Die 100-Euro-Dinger haben tatsächlich relativ wenig. Also da gibt es die ersten, die ein vollwertiges Android haben und ein Touch-Display. Das ist schon mal besser als ein Feature-Phone mit nur Tasten und ohne Android. Mhm. Eben weil du dann Zugang zu Apps hast, die dann aber auch nicht alle flüssig laufen, weil die Prozessoren relativ langsam sind. Man hat in der Regel noch kein 5G, was aber auch halb so wild ist. Also 4G LTE reicht bei diesen, bei der Hardware, die haben.
Und das haben die alle, LTE ist inzwischen Standard.
Das ist mittlerweile Standard bei den 2023 erschienenen Geräten der 100-Euro-Klasse. Was noch kein Standard ist, ist zum Beispiel eine USB-C-Buchse. Es gibt immer noch Geräte, die mit Micro-USB auf den Markt kommen. Was da aber ganz gut ist, sind teilweise gut mit großen Akkus ausgestattet, 5000 mAh. Die Laufzeiten sind okay. Die Prozessoren brauchen natürlich, also die arbeiten unter Last, also sie kommen schneller unter Last, brauchen deswegen etwas mehr. Aber trotzdem sind die Laufzeiten durchaus in Ordnung. Die Displays sind, ja, also wenn man nicht in der prallen Sonne damit die ablesen will, dann passt das auch. Es sind LCD-Displays, die meistens ein bisschen blickwinkelabhängig sind, keine OLED-Displays. Die Kameras sind maximal bei Tageslicht brauchbar, aber sie funktionieren zum Telefonieren, zum Nachrichtenschreiben oder wenn man News lesen will und nicht viel mehr als das machen möchte.
Also Einsteiger-Smartphones für die geringsten Bedürfnisse. Genau, man kommt damit über den Tag und kann seine Bankgeschäfte erledigen und Messenger machen und so.
Bankgeschäfte fängt schon an. Willst du die damit erledigen? Weil Bankgeschäfte, da willst du natürlich auch einen aktuellen Sicherheitspatch haben. Und das ist natürlich das, was die Hersteller da gerne mal vergessen bei den 100-Euro-Geräten. Also es gibt kaum ein 100-Euro-Gerät, für das ein Hersteller dann ein Update-Versprechen gibt, von dem ich also vorher weiß, wie lange das Update erhalten wird. Wenn ich dann noch ein nicht ganz aktuelles nehme, dann kann es auch sein, dass das mit veralteten Patch schon, dass ich auspacke und schon einen veralteten Patch hat und gar keiner mehr kommt. Also wenn man wirklich sicherheitsrelevante Sachen machen will, viel Bankgeschäfte und das Banking machen will, dann würde ich sagen, sollte man vielleicht dann zumindest mal 100 Euro mehr investieren. Da kriegt man dann die ersten Geräte, wo man vorher weiß, wie lange die Updates erhalten werden. Samsung zum Beispiel sagt auch bei den günstigen Geräten, die Galaxy A-Serie, wie lange Updates ab Marktstart kommen werden. Das sind in der Regel dann, ich glaube, 4 bis 5 Jahre Sicherheitspatches und 3 Jahre Funktionspatches. Da fährt man damit dann besser. Wenn es wirklich, also wirklich nur um Telefonieren und sowas geht, mögen die 100-Euro-Geräte ausreichen. Sonst würde ich sagen, je mehr man damit macht, desto mehr lohnt sich, ein bisschen mehr zu investieren. Und der Sprung von 100 auf 200 Euro ist ein großer. Da gibt es dann 5G, da gibt es dann erste OLED-Displays, auch wirklich helle Displays. Da erhält man einfach deutlich mehr.
Okay, und zu den Geräten unter 100 Euro, die gar kein Android haben, brauchen wir heute gar nichts sagen. Da hatten wir vor ein paar Monaten schon mal eine Folge. Und das große Problem ist ja, immer mehr Sachen benötigen auch irgendeine App für Android oder iOS. Und dann kommt man mit den kleinen Dingern ja sowieso nicht. Ne? Ob man jetzt sein Deutschland-Ticket haben will oder sein Zwei-Faktor-App von der Bank braucht oder sowas. Ne? Also Android ist schon zu empfehlen. Ne?
Ja, also wie du sagst, diese erweiterten Feature-Phones, sag ich mal, mit Betriebssystemen wie Kaios oder so, haben wir uns vor ein paar Monaten mal angeguckt und ja, da ist es dann aber auch langsam mit Telefonieren und SMS schreiben und so, was man halt früher mit dem Handy gemacht hat. Viel mehr würde ich damit einfach nicht anstellen wollen, weil es auch super unbequem ist. Ja. Und ja, solche Dinger wie Bahnticket in der App oder weiß ich nicht, irgendwelche QR-Codes scannen und da das einigermaßen schnell verarbeiten. Das macht damit keinen Spaß. Da ist man halt einfach mit einem vollwertigen Android, kannst du da halt einfach die meisten Sachen machen. Ja. Ich finde auch, wenn man so ein denkt, so ein 100-Euro-Gerät, klar, ist nicht geil, so aus technischer Sicht jetzt. Aber wenn es gerade auch vielleicht für Leute, die wirklich wenig Ansprüche haben, was sie damit tun wollen und wenn es nur darum geht, keine Ahnung, dass Omi oder Opi halt ab und an mal ein Bild von den Enkeln geschickt kriegen oder so, dann reicht es halt auch vielleicht.
Ja. Gut, okay. Und ab 200 Euro sehen Omi und Opi die Bilder dann schon mal auf dem OLED-Display. Also das ist schon mal um einiges besser. Ne? Habt ihr da Empfehlungen?
Sie können auch selbst bessere machen.
Ja. Können da Geräte empfehlen? Du hattest gerade schon Samsung A
gesagt. Ich gucke gerade. Ne? Samsung A, genau, die A-Serie. Ich glaube, es ist dann aktuell A14 sind wir da. Mhm. Da sind so welche, die einfach, wo es Update-Versprechen gibt, das ist ungewöhnlich in dieser Preisklasse. Ansonsten haben wir hier bei den ganz günstigen auch welche, also wir haben da noch jeweils in dem Artikel mehrere Geräte auch empfohlen, zum Beispiel bei den ganz günstigen war das ZTE A73, glaube ich, das kostet ab 90 Euro, das war, wenn man es ganz günstig haben will, einigermaßen empfehlenswert. Wenn es dann etwas teurer sein darf, bis zu 200 Euro ist einerseits diese Samsung A-Serie, andererseits Nokia hat da viele Geräte im Angebot. Da gibt es dann auch, glaube ich, 3 bis 4 Jahre Update-Versprechen, je nachdem. Die haben ein cleanes Android, also wenig Bloatware. Xiaomis in dieser Preisklasse haben da ein bisschen mehr Bloatware, dafür ein bisschen leistungsstärkere Hardware. Das ist dann so eine Abwägung.
Genau, Bloatware, das ist diese vorinstallierten Apps, die irgendwie eigentlich nur nerven und die so gut wie keinen Sinn machen, die einem nur den Speicher verstopfen, ne?
In der Regel. Also gerade bei den günstigeren sind's, merkt man, dass viel, viel mehr Bloatware zu finden ist. Mhm. Wahrscheinlich versuchen die Hersteller so ein bisschen das gegen zu finanzieren, weil sie eben wahrscheinlich auch ein bisschen Geld kriegen, je mehr Apps da vorinstalliert sind, wenn da eine Shopping-App drauf ist, wenn da das Spiel und jenes Spiel drauf ist. Es gibt natürlich auch das ein oder andere Sinnvolle. Samsung zum Beispiel stellt vielen Google-Apps einen eigenen Dienst zur Seite. Wenn man das mag, kann man dann halt auf Samsung-Dienste zurückgreifen. In der Regel finde ich es ärgerlich, dass man die dann nicht deinstallieren kann, wenn man sie nicht nutzen möchte. Ja. Von daher, wenn man sie einfach alles deinstallieren könnte, wäre das ein faires Angebot, das man löschen kann, aber das ist oft nicht der Fall.
Genau, und Speicher haben die ja auch nicht allzu viele dann, diese günstigen Geräte. Was haben die so an Flash ungefähr?
Genau, also Speicher haben die 64 bis 128 GB, 3 bis 4 GB RAM, die bis 100 Euro, bis 200 Euro findet man auch 256 GB, wenn man sucht. Ein Vorteil, den die Geräte allerdings haben, ist, dass sich in der Regel der Speicher erweitern lässt. Das findet man in der Oberklasse und am High-End dann nicht mehr. In der Einstiegsklasse ist das eher die Regel, dass Micro-SD-Karten den Speicher erweitern können, zum Beispiel dann für Fotos.
Genau, man kann, genau, für Fotos und Filme kann man die ja auf jeden Fall benutzen. Ob man Apps drauf installieren kann, ist ja immer so ein bisschen, geht nicht bei jedem zumindest.
Genau.
Ja, gut. Ja, dann 300 Euro. Was können die noch mehr, wenn die 200 Euro schon so gut sind?
Also ich war fast ein bisschen überrascht, was die alles schon können. Zumindest beim Display war ich wirklich sehr angetan, weil sie haben alle OLED-Displays. 3 davon, also wir hatten 4 getestet. 3 habe ich jetzt hier noch dabei, weil das eine musste schon wieder zurück, das Testgerät. 3 von den Displays waren 120-Hertz-Displays. Mhm. 1 war nur 60 und das im direkten Vergleich fällt einem das echt schon auf. So, also das war das Sony Xperia 10.5.
Mhm. Woran merkst du das, die 120 Hertz?
Es läuft alles ein bisschen, also die ganzen Animationen laufen ein bisschen flüssiger, das scrollt ein bisschen flüssiger. Das war ganz interessant, weil das Sony und das Motorola G84, haben den gleichen Prozessor. Gut, das G84 hat auch noch den doppelten Arbeitsspeicher, das trägt da auch noch dazu bei, aber man hat das schon so gemerkt, beim so durch die Menüs scrollen, wo der Arbeitgeber, genau, der Arbeitsspeicher keine große Rolle spielt. da fühlt sich das einfach schneller an,
okay,
und flüssiger. Was alle vier Displays im Test auch waren, waren super hell.
Mhm.
Also wenn man jetzt, so wie wir, sich schon eine Weile mit Smartphones beschäftigt, dann kann man sich vielleicht nur daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass so in der Oberklasse diese Helligkeitsgrenze, das wird ja immer in Candela oder in Nit gemessen, so von 1000 dann überschritten wurde und dachte, oh krass, das ist super, weil wenn du so hier in einem hellen Scheinwerferlicht sitzt oder da draußen, wenn die Sonne scheint, je heller, desto besser.
Mhm.
Und das Trübste von denen schafft auch fast 800.
Okay.
Und das finde ich echt richtig gut. Und
kann man ja bei Sonne schon so ein bisschen was sehen.
Das stimmt. Also da kann man wenigstens sehen, dass es ab und an ein bisschen gemächlicher zugeht. Das ist halt nach wie vor so, ja.
Mhm.
Aber da sind halt Octa-Core-Chips drin. Jetzt war in zwei war der Snapdragon 695 von Qualcomm und in den anderen MediaTek-Prozessor, der Dimensity 1080. Der lief ein bisschen schneller. Hat man auch ein bisschen gemerkt, vor allem in den Benchmarks, war deutlich schneller. Aber auch mit dem Qualcomm kommst du halt so ganz gut durch. Ne? Du musst jetzt nicht, du wartest schon ab und an mal so ein bisschen, so einen kleinen Schritt, bis dann sich die App öffnet oder so. Aber damit konnte ich schon, das war nicht so, dass ich das in die Hand genommen habe und dachte, muss ich das jetzt testen? die meisten Rückschritte finde ich gegenüber einem teureren und höherwertigen Gerät hast du immer noch bei den Kameras.
Mhm.
Vor allem, was so Bilder im Dunkeln angeht, auch Videostabilisation und so sind echt nicht so geil. Aber Speicher ist überall 128 oder 256 Gigabyte gewesen. Wie gesagt, das Topmodell hat 12 Gigabyte RAM. Also
für 300 Euro.
Schon ganz ordentlich. Mhm. Und was man natürlich in den Mittel- und unteren Preisregionen sogar fast eher hat oder was man öfter findet als in der Oberklasse, so Sachen wie Kopfhörerbuchsen, Speichererweiterung, haben auch nicht alle. So Samsung zum Beispiel hatte in dem Galaxy A34 keine Kopfhörerbuchse.
Mhm.
Weiß ich nicht, ich brauche sie nicht, aber ich kenne viele Leute, die sich freuen, wenn sie das noch haben halt. Und ja, also ich finde, da kann man schon einiges mit anfangen. 5G haben sie auch alle übrigens.
Oh ja.
Ich finde, bei 300 Euro merkst du auch einfach optisch, wenn es in der Hand hältst, dass das ein bisschen wertiger ist. Die davor, die unterscheiden sich 200 und 100 Euro, die fühlen sich in der Hand irgendwie gleich an. Das ist also Plastik, alles ein bisschen schlechter verarbeitet. Das ist dann schon nochmal eine andere Welt. Das sind teilweise mit Glasrücken, Metallrahmen. Ich glaube, das Samsung und das Sony, die waren auch beide wasserdicht. Das findet man auch in der 200-Euro-Klasse nicht. Also die IP68-Zertifizierung, dass das mal ins Wasser fallen kann und nicht kaputt geht, ist natürlich auch praktisch, wenn man es zum Beispiel im Nachwuchs gibt, als erstes Handy, so ein 300-Euro-Gerät.
Mhm.
Das ist auch noch so eine Sache,
die
ich überraschend fand. Das gab es früher, glaube ich, auch nicht, die IP68 bei 300-Euro-Gerät.
Mhm. Früher haben die Hersteller dir manchmal gesagt, wenn du mit denen gesprochen hast, so, naja, wir machen keinen IP-Prüfzertifikat, wobei das ja auch, Zertifikat ist das ja nicht, aber wir sagen nicht, dass es nach IP geschützt, weil dann müssten wir irgendwie Tests machen, die den Preis hochtreiben. Und also diese quasi der IP-Stempel, der ja gar kein richtiger Stempel ist, das war ja nicht beim TÜV oder so, da war es oft so, dass sie gesagt haben, naja, das für die Kalkulation bei den günstigen Geräten ist uns das zu teuer.
Das hat Oppo bei den High-End-Geräten vor 2 Jahren noch so gemacht.
Genau.
Okay. Oder OnePlus.
Und das sagten die dir auch. So, nee, das lohnt sich nicht, das extra zu bezahlen. Und jetzt scheint es irgendwie, entweder ist das billiger geworden oder ist, weiß nicht, oder ist es billiger geworden.
Oh. Ja, spannend. Also die Geräte sehen zumindest ja cool aus. Also man sieht es ihnen nicht an, dass das jetzt irgendwie nur eine Mittelklasse ist. Ne?
Ja.
Die Kameras, die haben alle nur 2 Kameras. Was ist das dann, Weitwinkel und Normal?
So. Genau. Das einzige Gerät, was hier jetzt noch ein Tele hatte, war das Sony. Eigentlich auch nur ein Zweifach-Tele. Ich finde Zweifach-Tele, ja, mein Gott. So, dann nehme ich vielleicht eher die Hauptkamera. Die hatten alle 50 Megapixel oder 48 Megapixel Hauptkameras. Die waren auch alle, wie gesagt, bei Tag ordentlich zu gebrauchen. Fand ich ganz okay. Ja, irgendwie das Motorola, das war in den Rändern arg unscharf, Xiaomi ein bisschen. Und natürlich siehst du den Bildern schon so in der Bilddynamik und sowas an, dass da auch nicht so ein krasses Softwarehirn dahinter steckt und nicht so viel Post-Processing stattfindet, also Nachbearbeitung durch die Software dann halt.
Schaffen die Prozessoren das nicht oder bauen die Hersteller das erst in die höhere Klasse ein, damit die Fotos besser sind?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem.
Ich meine,
natürlich sollen sich die Mittelklasse- und die Oberklasse-Geräte erst recht von den 300-Euro-Geräten noch irgendwo unterscheiden. Auf der anderen Seite sind die Prozessoren auch gar nicht in der Lage, das zu veranstalten, was im High-End teilweise passiert, dass dann eben zig Frames verarbeitet werden, um die Höhen und die Tiefen im Bild abzubilden und dieses automatisch jetzt mal ein HDR-Foto zu schießen oder im Nachtmodus, wenn ja 15, 20 Bilder zusammengerechnet, das kann diese Hardware auch einfach nicht.
Ja. Also weder aufnehmen die Bilder so schnell, noch so schnell verarbeiten dann.
Ja, ja genau. Also diese Bildsignalprozessoren, die da in den Chips mit drinstecken, die sind halt natürlich bei einem Prozessor, der dann vielleicht das Dreifache kostet, sind die halt einfach besser. So. Also jetzt nicht, weil der teurer ist, sondern einfach, ne, das ist halt eine Leistungsabstufung, die ja auch die Prozessorhersteller machen. Die müssen ja auch irgendwie sonst sagen, ah ja gut, dann verkaufen wir nur noch die billigen. Ja, auch doof.
Auch doof, ja.
Gut, es steckt halt auch andere Foto-Hardware hinter. Also
ja, das auch.
In der Oberklasse haben wir mittlerweile Typ 1 Zoll Sensoren. Hier sind es dann, was weiß ich, ein halber, ein Drittel.
Kleiner.
Ja. Also deutlich weniger, darauf dann 50 Megapixel. Das heißt, das ist auch wirklich sehr gedrängt darauf. Also das ist klar, dass da irgendwo dann das begrenzt ist.
Okay. Was könntest du eins empfehlen von den Geräten?
Also das, was jetzt hier nicht mehr auf dem Tisch liegt, das Samsung ist halt, war schon ganz gut. Es war halt mit dem stärkeren der beiden Prozessoren ausgerüstet. Das Redmi von Xiaomi auch, das Note 12 Pro ist das gewesen. Aber das Samsung hat mir, das Display war das hellste und auch sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Das kriegt am längsten Updates von den vier, die wir jetzt im Vergleich hatten. Ja, Bloatware ist auch da ein Thema. Nicht so arg wie bei Xiaomi. Aber mehr als zum Beispiel bei Sony, die waren da die cleansten, sag ich mal. Wenn ich aus den vier eins wählen müsste, kommt natürlich immer drauf an, was ist dir wichtig. So vom Format finde ich das Sony am geilsten, weil das so schön schlank und schmal
Welches ist es nochmal?
Das Xperia 10.5 ist das.
10.5? Das auch extrem lange läuft.
Also das läuft richtig lange.
Länger als fast jedes High-End-Gerät, das wir im Test hatten.
Außer beim 4K-Video, weil da wieder, wie du vorhin gesagt hast, der Prozessor kommt dann halt schnell so obendran, das ruckelt dann sowieso und ist auch noch schnell leer halt. Aber das ist auch vielleicht, ich habe ja auch gar kein 4K-Display.
Genau. Also, Displays anschließen kann man bei denen wahrscheinlich nicht per HDMI, ne?
Teilt.
Das
kann das sogar drahtlos.
Wow, okay.
Fand ich ganz cool. Also wie gesagt, es hängt ein bisschen so natürlich von dem an, worauf ich vielleicht Wert lege, weil sie waren dann schon, liest sich so, naja gut, die haben alle, der Akku war überall 5000 mAh, aber natürlich mit anderen Laufzeiten. Sie haben alle OLED-Displays, alle relativ okay so. Aber ich glaube, das beste Gesamtpaket hätte für mich, für das, was ich mache, das Galaxy A34 gehabt, aber
Samsung.
Wie gesagt, genau. Die haben alle ihren Charme irgendwo und alle haben so eine andere Stärke gehabt. Das fand ich echt ganz spannend.
Cool, ja. Müsst ihr doch in den Artikel gucken, leider. Das können wir euch jetzt nicht ersparen.
Tut mir auch leid.
Entschuldigung. Okay, wenn man mehr Geld über hat, was kriegt man dann? So 400, 500, 600 Euro. Was können die besser?
Drahtlos laden, falls es wichtig ist. Die haben die viel schnelleren Prozessoren und dann kommen auch die wirklich guten Kameras so langsam ins Spiel. Also in der Preisklasse kriegt man dann die günstigsten iPhones. So iPhone, ich weiß nicht, was war das? Das iPhone 12 ist ab 600 Euro neu erhältlich. Also so fällt gerade noch so rein. Google hat seine Pixel-A-Geräte in der Preisklasse.
Das 7A ist momentan.
Das 7A ist aktuell, genau. Das 8A kommt dann irgendwann im Laufe des Jahres. Da sind dann zumindest die Hauptkameras. Das sind also meistens so weitwinklige Kameras, die so 24 mm, wenn man es auch Vollformat mit Vollformat vergleichen will, so den Bildwinkel etwa fotografieren. Diese Kamera ist wirklich dann fast auf High-End-Niveau. Das ist kaum mehr zu unterscheiden. Sowohl bei Tageslicht als auch im Nachtmodus. Was dann fehlt, sind dann eben zusätzlich.
Bei allen von diesen?
Nicht bei allen,
speziell aber iPhone und.
Das, vor allem das Pixel 7a, würde ich sagen, ist in dieser Preisklasse, was die Hauptkamera angeht, wirklich dann nicht mehr weit zurück. Es gibt dann andere Geräte, Xiaomi und Poco. Also Poco ist eine Tochtermarke von Xiaomi. Die packen dann irgendwelche Snapdragon 8 Gen 1 oder demnächst wahrscheinlich 8 Gen 2 schon rein in diese Preisklasse. Das heißt, da kriegt man dann High-End-Rechenleistung High-End-Rechenleistung. Für 500 Euro, das ist dann halt die Frage, was man will, wenn man Rechenleistung wie auf dem High-End-Gerät, aber ansonsten ist einem der Rest nicht so wichtig in diesen 1.000-Euro-Dingern, kann man auch mit 500 Euro glücklich werden. Und genauso ist es bei der Fotoleistung, also wenn die Hauptkamera einem reicht. Und genau, das sind dann in manchen Aspekten sind die dann nicht mehr weit weg vom High-End, Aber sie haben ja nicht alles in einem Gerät.
Einzelne High-End-Aspekte, aber noch nicht alle. Mhm. Gibt es auch welche mit viel Speicher, wenn man das möchte? Oder
das gibt es auch. Ich glaube, das Honor 90 ist so ein Gerät, das hat 512 GB. Gibt es auch nur in dieser Speichervariante. Also das sollte dann für Jahre reichen. Ich glaube, ich habe es 256 im iPhone und der ist zur Hälfte gefüllt. Da man ja auch eh immer viel in die Cloud auslagert, also so man das tut, glaube ich, wird man 512 kaum voll kriegen auf einem Smartphone. Was da auch der Fall ist, ab 500, 600 Euro unterscheiden die Hersteller kaum mehr zum High-End in Sachen Update-Versprechen. Das heißt, dass die Pixel-Geräte, die halten auch immer gleich lang Updates. Das hat Google jetzt auf 7 Jahre ausgeweitet. Das heißt, das kommende 7a-Gerät wird dann auch 7 Jahre ab Marktstart mit Updates gepflegt werden. Das 7a, da gilt, glaube ich, noch das 5-Jahre-Versprechen. Aber das ist dann eben das, was im High-End üblich war, 2023. Mhm. Und analog dazu gehen auch die meisten anderen Hersteller vor. Ich glaube, Xiaomi handhabt das ein bisschen anders. Da sind wirklich die High-End-Geräte, die 5 Jahre Updates kriegen. Und zu den günstigeren sagen sie, glaube ich, nicht so viel. Aber die meisten Hersteller pflegen die mit Updates genauso lange wie die High-End-Geräte.
Mhm. Wann kommt jetzt diese EU-Regel zu Updates?
Die wird im Juni 2025 greifen. Das heißt, genau, die eben vorschreibt, dass ab Marktstart, ich meine, 5 Jahre lang, ab Ende des Inverkehrsbringens 5 Jahre lang verpflichtend monatliche Updates geliefert werden müssen. Das wertet natürlich extrem die Einstiegsklasse vor allem auf. Man merkt, dass die Hersteller darauf schon reagieren. Samsung hat jetzt auch für die S24 7 Jahre Update Plan angekündigt, die rechnen ab Marktstart, nicht ab Ende des Inverkehrsbringens. Also
das ist ungefähr das gleiche. 5 ab Ende ist ungefähr
genau, das
6
dürfte
bis
dann
7
so bei,
Start. Ne?
Genau, das dürfte so bei rumkommen. Mhm. Das heißt, die stellen sich schon drauf an. Apple muss sich gar nicht groß umstellen, die müssen halt jetzt endlich dann mal sagen, wie lange sie updaten. Das sagt Apple nie so klar, aber sie liefern im Grunde genommen die Updates, solange wie dann von der EU gefordert werden wird, ab Juni 2025.
Mhm. Glaubst du, dass es in der Einstiegsklasse so um 100, 200 Euro funktionieren wird oder mit den 5 bis 7 Jahren?
Ich meine, es ist ja erstmal Vorschrift, ne? Also es ist eine EU-Vorgabe bisher. Gut, da müssen die Hersteller, ich weiß nicht, ob sie dann sagen, manche Geräte lohnen sich nicht mehr für den EU-Markt. Man hört so, wenn man sich auf Messen mal im Hintergrund mit den Herstellern unterhält, klar überlegen die, passt das noch in die Kalkulation oder gibt es dann das 100-Euro-Gerät nicht mehr, sondern das 200-Euro-Gerät, was ja trotzdem lohnt. Bisher konntest du vielleicht von einem Jahr Update ausgehen in der 100-Euro-Klasse, dann wirst du 7 Jahre kriegen.
Also für den Kunden lohnt es sich auf jeden Fall, natürlich.
Also 5 ab. Ich glaube, was so ein Problem sein könnte, ist, was passiert mit diesen ganzen Billiggeräten, die einfach noch unverkauft in den Geschäften liegen, wenn die anderen so wahnsinnig viel attraktiver werden ab 2025? Sorgt man da nicht dafür, dass ungewollt dann dadurch ganz viel Elektroschrott produziert wird, weil die Geräte einfach keiner mehr kauft?
Ja, vielleicht nimmt man das auch für den Anfang in Kauf, so dass man sagt, das ist ja ein langfristiges Denken, was man da anregen möchte, ne? Aber ich weiß noch nicht genau, ist da in dieser Regelung vorgeschrieben, wie oft da irgendwas passieren soll? Weil ich könnte auch sagen, ja gut, dann kriegen wir halt irgendwie ab Jahr 3 machen wir noch irgendwie halbjährlich einen Sicherheitspatch und dann sind wir ja fein raus halt.
Ist vorgeschrieben, also es steht drin, ich meine, monatlich, vielleicht wäre es auch alle 3 Monate. Und es muss auch nicht, also wenn Google das Sicherheitspatch im Mai veröffentlicht hat, meine ich, haben die Hersteller bis zu 3-4 Monate Zeit, das nachzuziehen. Also sie müssen nicht in dem Monat reagieren. Nagel mich nicht drauf fest. Mag sein, dass das dann gegen Ende hin ein bisschen, der Frist dann ein bisschen weniger wird, so wie es auch viele Hersteller ja heute schon handhaben. Die liefern anfangs monatlich und Ende quartalsweise. In einem ursprünglichen Text stand zumindest monatlich, meine ich. Ich weiß jetzt nicht gerade aus dem Stegreif, ob das noch bei monatlich geblieben ist.
Das reichen wir nach, wenn es dann auch mal durchgekommen ist, alles genau. Und wenn das Resultat ist, dass man für 100 Euro erstmal nur etwas ältere Ladenhüter kriegt, mein Gott, dann ist es halt ein paar Jahre so. Ist ja immer so, wenn was Neues eingeführt wird, dass die älteren Geräte das noch nicht können. Und wenn dann später die 100-Euro-Klasse ganz wegbricht und man kriegt dann eben nur noch Gebrauchtgeräte, das tut der Umwelt ja auch gut.
Wenn das bedeutet, dass irgendwann weniger als diese absurden 1,4 Milliarden Smartphones jedes Jahr auf den Markt geworfen werden, wäre das ja auch schon was gewonnen.
Ja.
Kann auch sein, dass der EU-Markt dann Signalwirkung an andere Märkte hat, wenn Smartphone-Hersteller die Geräte für die EU eben so bauen, wie sie sie bauen müssen und so Updates liefern, wie sie liefern müssen. Ist halt die Frage, lohnt sich's für die dann zweite Varianten für den Rest der Welt zu liefern oder bauen sie in allen wenig nachhaltiger, was ja zu hoffen wäre.
Ja. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn die in Indien die Updates nicht ausliefern, die sie in der EU haben, so ungefähr.
Das macht keinen Sinn, das stimmt.
Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie es tun.
Ja, es macht da trotzdem weniger Arbeit, ne? Ja. Aber
okay. Ja, das ist halt ein künstlicher Kaufanreiz wieder.
Also, ich meine, wo es, glaube ich, keinen positiven Effekt drauf haben wird, oder weiß gar nicht, ob man das als positiv oder negativ sagen wird, auf den durchschnittlichen Verkaufspreis der Geräte, ne? Weil der steigt ja sowieso die ganze Zeit. Also wir haben jetzt hier noch in einem Artikel habe ich noch eine Zahl aus, das war von Ende bis inklusive 2022, da waren es glaube ich 620 Euro der Durchschnittsverkaufspreis in Deutschland. Jetzt habe ich gerade letzte Woche den Wert für inklusive des vergangenen Jahres gehört und der war noch mal 50 Euro höher, da war schon wieder bei fast 680 oder sowas, 690 Euro. Und das finde ich schon als durchschnittlichen Verkaufspreis echt viel. Und das treibt meiner Meinung nach nicht nur, dass die High-End-Klasse teurer wird, sondern auch, dass die Leute einfach teurere kaufen, so. Auch in den unteren Ligen.
Wo man auch jetzt schon sieht, dass der Trend dahin geht, dass die Geräte länger genutzt werden.
Genau,
wurden früher alle 2 Jahre ausgetauscht, mittlerweile ist man, glaube ich, bei 3 Jahren knapp. Da lohnt sich dann halt auch. Also scheinbar lohnt sich ein bisschen mehr auszugeben. Dann haben die Leute ein bisschen länger Lust auf das Gerät, als dann 200 Euro Gerät zu nehmen und dann nach einem halben Jahr festzustellen, ich will doch die bessere Kamera, kaufen wir das 500 Euro Gerät.
Und in vielen Bereichen ist es ja auch ausentwickelt. Wenn man jetzt ab 300 Euro schon 5G hat, mein Gott, bevor 6G oder 7G so wichtig ist, also überhaupt käme.
Deshalb quasi, wo ich mich selber gerade eingeschränkt habe, dass ich das gar nicht negativ komplett sehen möchte, dass dieser Durchschnittspreis hochgeht, wenn das dazu führt, dass man dann aber nicht mehr alle 2 oder 1,5 Jahre ein neues Gerät kauft, sondern alle, sagen wir mal, denken wir noch ein paar Jahre vor, 3,5, 4 Jahre, ist es natürlich vielleicht trotzdem am Ende auch sogar für die Kundschaft besser.
Ja. Gut, okay, das heißt, so ab 600 Euro hat man so die ersten Oberklasse-Features drin in den Handys, aber vielleicht mal 1 oder 2, so ungefähr. Wie geht's danach weiter, wenn man noch mehr Geld ausgeben möchte?
Ja, was jetzt 1 oder 2 sind schon, also Kamera gut, SoC gut, Laufzeiten gut, man kriegt teilweise drahtlos laden. Also ich glaube so, wir haben das so goldene Mitte genannt, weil einfach, man muss da schon sehr wenige Abstriche machen in dieser Preisklasse. Dann darüber kommt dann so 800 Euro
oder halt
so circa.
Einen Schritt zurück. Doch Empfehlungen hatten wir ein paar genannt.
600, genau.
700 Euro. Das iPhone war ganz okay. Ne?
Das iPhone 12, wenn es halt ein iPhone sein soll. Die Pixel hatten wir ja erwähnt. Das Nothing Phone 2 hatten wir im Test. Das war sehr gut. Das hatte sehr lange Laufzeiten, eine okay Kamera. Kein
Nothing Phone ist ein relativ unbekannter Hersteller. Ne? Die haben...
Genau, das ist
die
da
aber
die
in Deutschland, oder? Das sind ja einige, die momentan in Deutschland nicht
gibt. Das ist das Unternehmen von dem ehemaligen OnePlus-Mitgründer Carl Pei. Die dürfen nach wie vor hier verkaufen. Die Firma, die er mitgegründet hat, OnePlus, die dürfen aktuell nicht hier verkaufen aufgrund eines Patentstreits. Davon betroffen sind auch die anderen, also Oppo und deren anderen Tochtermarken, unter anderem Realme. Genau, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt als die 600 Euro, kommt man so an die abgespeckten High-End-Geräte. Also viele Hersteller wie Samsung und auch Google und Apple, die bringen ja eine Pro- oder Ultra-Variante und dann eine Nicht-Ultra- oder Pro-Variante auf den Markt. Sprich, das S24 ist dann so ab 800 Euro wahrscheinlich, ne?
Von Samsung.
900.
Siehst du? worin unterscheiden die sich dann von absoluten High-End? Eigentlich nur noch davon, dass sie keine Telekamera haben? Meistens etwas kleinere Displays. Aber
was
ansonsten.
Einige ja sogar als Vorteil
andere,
sehen.
Genau, was ein Vorteil sein kann. Ich glaube, es sind dann so 6,1 Zoll Displays in der Regel statt 6,7 Zoll Displays. Manche High-End-Geräte, wie das, also diese absoluten High-End-Geräte, wie das S24 Ultra, die haben halt, hat dann einen Stift. Das iPhone hat dann Titanrahmen statt einem Alurahmen. Jo, also, das ist dann dafür, dass die dann teilweise nochmal 500-600 Euro mehr kosten, finde ich, ist der Mehrwert ziemlich gering von 900 auf 1500 Euro.
Das heißt, man hat dann wirklich ein Spitzendisplay, wo man eigentlich nichts mehr vermisst. Man hat dann schnellste Prozessoren, die der jeweilige Hersteller gerade so kriegen kann, maximale Speicherausstattung und super Kameras.
Im Endeffekt. Genau, bei den S24 ohne Pro dann auch schon.
Und bei den mit Pro wird dann eigentlich alles ein kleines bisschen besser, Display ein bisschen größer.
Display größer? Telekamera dazu, SoC ist im Grunde ums gleiche Speicher. Manchmal gibt es eine größere Speichervariante. Ansonsten.
Naja, also gerade bei jetzt Samsung, bei der aktuellen Generation, weil wir schon drüber gesprochen haben, können wir aber auch irgendwie uns nochmal an anderer Stelle drüber unterhalten, ist halt auch noch das SoC unterschiedlich. Da kommen die S24 und S24 Plus haben den Exynos-Chip, einen Samsung-Prozessor, das Ultra dann von Qualcomm. Aber ich wollte eigentlich sagen, wenn du diese ganz teuren Geräte kaufst und quasi im Moment das Beste vom Besten damit ja kaufst, was Hardware und sowas angeht, kaufst du halt gleichzeitig noch ein bisschen potenziell zumindest Zukunftssicherheit für dein Gerät mit, weil die Geräte normalerweise am besten mit Updates versorgt werden und am längsten auch. Und du hast die potenteste Hardware, die du im Prinzip am längsten noch verwenden kannst und damit noch Freude hast. Mhm. Das kann man zumindest als Punkt auch mit im Kopf haben. Ob das jetzt nötig ist, dann statt 800 dafür 2000 Euro auszugeben, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Okay. Wobei es die Unterscheidung, glaube ich, auch nicht immer gibt. Also Pixel 8 Pro oder Pixel 8, ich glaube Updates und SoC sind da völlig gleich. Ja. Stimmt, aber du hast natürlich recht gut. S24 hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Apple macht auch zwischen einem normalen iPhone 15 und iPhone 15 Pro, da ist dann auch beim SoC dann nochmal ein Unterschied.
Ja, aber das sind ja auch Unterschiede auf so einem Level dann halt. Mhm. Ne? Auch bei Apple, die sind ja jetzt, iPhone 15 ist ja nicht langsam.
Okay. Und
kostet ja für 1000 Euro weniger als das 15 Pro Max mit 2 Terabyte, nee, weiß ich, wie viel Speicher, das hat die größte Speichervariante.
Mhm. Oh Mann. Ein paar von denen haben dann ja nochmal noch ein besseres Teleobjektiv oder ein zweites Teleobjektiv oder ein lichtstarkes Teleobjektiv. Und bei Sony gibt es, glaube ich, noch ein echtes Zoom, ne, oder?
Genau, die haben im Telebereich sogar tatsächlich ein echtes Zoom eingebaut. Das ist das, wo sie anscheinend dann nochmal sich differenzieren wollen, die also ihre High-End-Geräte von dem Oberklasse 1000 normalen 809 Euro teuren Geräten. Mhm. Das ist ja mittlerweile fast normal. Also ich meine, früher war es krass, dass ein Smartphone 1000 Euro kostet. Das
ist halt ein Billigding mittlerweile.
Auch nur 1000. Ja. Okay, genau. Und beim wie heißt es jetzt? S24 Ultra.
Ultra.
Da ist halt der Stift immer noch dabei als besonderer.
Genau, und auch zwei Teles. Ne?
Zwei Teles, nicht zwei Stifte. Zwei Teles.
Linker Stift, rechter Stift. Gut. Genau, über die reden wir nochmal. Über die S24, die sind ja nagelneu. Wir haben auch nur das Ultra da momentan. Ne? Da reden wir noch drüber. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn wir hier mit online gehen, mit der Folge oder gehört. Das wäre die High-End-Klasse. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man noch mehr Geld ausgeben will, die Foldables. Die können dann ja wirklich ein bisschen mehr.
Die können sich falten.
Die können sich falten. Was sagt ihr dazu?
Es war ja immer eigentlich ein Monopol für Samsung. Also klar, Motorola hat auch immer mal eins auf den Markt geworfen, diese Razers. Aber der deutsche Markt scheint nicht so aufgeschlossen zu sein, wie es andere Märkte sind. Also das scheint nicht so attraktiv für die Hersteller zu sein. Also die chinesischen Hersteller, die hier verkaufen dürfen, verkaufen in der Regel ihre Foldables nicht hier. Honor hat jetzt angefangen. Huawei spielt kaum eine Rolle. Die haben das, glaube ich, pro forma noch im Angebot. Ihr Mate X2 oder wie es heißt. Honor hat jetzt ein ganz spannendes Foldable auf den Markt gebracht. Aber in der Regel, wenn man von Foldables in Deutschland spricht, spricht man vom Samsung Fold 5 oder vom Flip. Also dieses Gerät, das kleinfalten lässt für die Tasche oder das sich groß auffalten lässt zum Tablet. Ich glaube, so diese Kinderkrankheiten haben sie mittlerweile überwunden. Also man hört jetzt nicht mehr davon, dass Displays so schnell kaputt gehen. Ich glaube,
aber nee, tatsächlich glaube ich das auch. Also gerade bei den Samsung-Dingern merkt man schon, das ist jetzt die fünfte Generation, das merkst du diesen Scharnieren an und in diesem ganzen, gerade natürlich dem Display, aber es bleibt halt trotzdem, gerade der innere Bildschirm, der gefaltet wird, ist halt einfach das fragilste Teil, was es da gibt halt. Und wenn sich diese Schutzschicht irgendwo löst, ja, dann brauchst du halt ein neues. Und wenn sich irgendwie irgendwas da durchdrückt, dann siehst du das halt, weil es einfach ultra dünn ist. Ich habe es nicht dabei. Ich habe noch ein Pixel Fold mir mal länger zum Test dagelassen. Genau, von Google. Googles erstes Foldable. Auch ein spannendes Gerät, hat ein bisschen anderes Format. Gerade das Außendisplay ist ein bisschen breiter und nicht ganz so hoch wie bei Samsung. Die Geräte haben schon ihren Platz am Markt, glaube ich, mittlerweile einigermaßen safe. Wie du sagst, vor allem Samsung, bisschen Motorola, bisschen Google, bisschen Honor. Ich finde es gerade, dass die chinesischen Hersteller da jetzt fehlen, weil das OnePlus Open hatte ich einmal in den USA in der Hand, fand ich echt spannend von der Hardware. Das Xiaomi, welches ist das? Das Mi Fold 3 oder so.
auch echt krasse Hardware, fand ich wirklich beeindruckend so. Das Honor geht auch in diese Richtung, weil es ziemlich flach ist für so ein Foldable, finde ich schon enorm, was da mittlerweile geht, gerade wenn du so die allerersten Modelle da im Kopf hast. Aber wir reden da noch von ganz anderen Stückzahlen und natürlich auch noch von ganz anderen Preisen.
Was haben wir da für Preise?
Ich glaube, das Einzige, was halbwegs günstig ist, ist das Motorola Razr 40. Das ist das Razr 40.
Mhm.
Das mit, auch das Einzige ist mit Mittelklasse-Hardware. Das hat so ein Snapdragon 7 drin und ja, das kostet deutlich unter 1.000. Ja. Die Flips, die fallen auch gerne mal unter 1.000, aber ich glaube, die kommen nicht für unter 1.000 auf den Markt. Und nach oben hin, das Honor ist jetzt mit 2.000 Euro gestartet beim V2. Also
aber das Motorola ist ja auch nicht eins von den doppelt großen, sondern von den halbgroßen.
Genau.
Das.
Ob man das hier abfilmen kann?
Genau, ja. Also,
so, diese Richtung. Sieht man das?
Genau, es gibt also ja die zwei Bauarten. Das eine sind welche, die klappt man doppelt auf, sodass man dann was mehr oder weniger Quadratisches vor sich hat. Und die anderen klappt man so zusammen, dass man eben eher so was Zigarettenschachtel-Großes vor sich hat, was man besser wegpacken kann. Wie ist eure Erfahrung mit diesem quadratischen Doppelformat? Kann man da was mit anfangen überhaupt? Filme sind ja eigentlich gar nicht größer. Die gehen ja über einen Falz und haben nur größere schwarze Balken oben.
Ja, sind ein bisschen größer, aber ja, sind halt dicke schwarze Balken oben und unten. Ja. Für Multitasking ist schon ganz gut. Ja. Wenn man halt oft drei Apps, aus welchen Gründen auch immer, offen haben möchte, das funktioniert gut. Ich glaube, Instagram ist ja auch quadratisch, ne? Also darauf funktioniert das gut. Brettspiele natürlich, die man ja auch immer auf dem Smartphone spielt.
Also ich möchte es mehr mögen, als ich es mag.
Das, okay.
Deshalb habe ich auch irgendwie mir dieses Pixel Fold mir von Google nochmal länger schicken lassen, um das mal irgendwie länger zu benutzen. Und bei mir hat es aber dann relativ schnell abgeebbt, muss ich sagen. Das hat mit dem Pixel Fold nichts zu tun als Modell konkret, sondern das merke ich auch bei den anderen Foldables, die ich getestet habe, dass dann irgendwie bei mir lässt diese Faszination schnell nach und dass ich dann doch irgendwie nur kurz drauf gucke und es dafür nicht aufmache und so, ist natürlich eigentlich doof, weil ein Foldable, was ich nicht aufmache, brauche ich auch nicht. Also da brauche ich kein Foldable, dann kann ich ein normales Handy nehmen. Die Flips finde ich halt schon geil, weil die so schön klein werden dann. Da hast du nicht, wie ich mag sonst gerne große Handys. Und dann, das guckt nicht mehr aus der Hosentasche neben raus oder so. Oder du steckst halt zur Not auch mal schnell irgendwie in eine Hemdtasche oder was weiß ich. Das mag ich schon ganz gerne. Aber dieses Großformat, vor allem, wie Robin sagt, Multitasking, super. Das kann vor allem Samsung ganz gut, wenn man da nicht nur bei der Hardware merkt, dass sie das schon länger machen als andere, sondern auch ein bisschen bei der Software. Gerade was so das Handling von mehreren Apps angeht, die machen das schon echt gut. Aber ja, es ist schon immer noch beeindruckend, wenn du dieses Ding dann puff aufmachst und dann irgendwie vielleicht noch so eine schöne Animation dabei ist, ist das so.
Ne?
Tada, hier bin ich. aber ja, ich finde es ja wirklich brauchen ist für mich schwer zu definieren.
Nutzt ihr ein Tablet zu Hause?
Nee, ich nutze kein Tablet und ich hatte ja gerade das V2, also mir ging es ähnlich wie Steffen. Ich hatte das V2, ist das von Honor, das aktuelle. Dass ein Frontdisplay auch so ein 20:9 Format hat, also genauso wie die normalen Smartphones. Deswegen, und das ist auch so flach, das kaum dicker als ein Zentimeter, also das bedient sich quasi wie ein normales Smartphone. Das habe ich gedacht, boah, total cool. Aber ich habe es halt auch nie aufgemacht dann fast quasi. Also ich habe dann gedacht, geil, wie ein normales Smartphone, aber dann kann ich auch noch ein normales Smartphone benutzen. Ganz selten mal, wenn ich, was weiß ich, Tennis geguckt, dann habe ich das aufgeklappt und dann ist schon ein bisschen größer, aber wie du schon sagst, du hast ja halt auch viele, also dicke schwarze Balken oben und unten.
Also ich wäre mir auch nicht so sicher, wie ich sowas benutzen würde. Zu Hause, ich benutze ein Tablet zu Hause, so ein kleines 8-Zoll-Dingens. Aber ich glaube, bevor ein Klapp-Handy da dran kommt, müsste es nochmal ein zweites Scharnier haben und so dreimal rausklappen. Zack, zack, zack.
Also ich benutze auch ein Tablet und ein Surface teils auch. Ist ja auch so ein Halb-Tablet, aber das benutze ich ja wie ein Notebook, um ehrlich zu sein. Und mein Tablet ist auch schon so, dass ich das irgendwie gekauft habe, weil ich es auch gerne haben wollte und weil es auch in manchen Situationen praktisch ist, aber ich mich dabei ertappe, dass ich es manchmal nur raushole, weil ich es mir halt irgendwann mal gekauft habe. Und eigentlich hat es für mich gar nicht so einen riesen Einsatzzweck und so einen riesen Vorteil, weil ja auch die Handy-Displays mittlerweile so groß sind. Weil, wie ich vorhin, glaube ich, erwähnt habe, ich mag große Handys eigentlich gerne. So, und dann weiß ich halt nicht, dann ist es immer so viel mehr kann ich dann mit dem Tablet gar nicht machen. Ja, ein bisschen schon. Finde auch Tablets sind sind auch in manchen Situationen echt praktisch. Aber ja, das ist das Gerät aus meinem Gerätezoo, auf das ich wahrscheinlich am ehesten verzichten könnte. Mhm. Ich könnte nicht auf einen normalen PC verzichten. Ich kann auch nicht auf ein Smartphone verzichten. Möchte auf keine Smartwatch mehr verzichten. Wenn jemand sagen würde, eins musst du abgeben, würde ich das Tablet abgeben.
Ja, und so muss wahrscheinlich dann jeder für sich selber gucken. Genau, aus genau diesen Geräteklassen passt da irgendwie, brauche ich dann ein aufklappbares Smartphone oder nicht noch. Ne? Kann das vielleicht das Tablet ersetzen oder das Notebook oder was auch immer.
Ja, ja,
cool. Okay, das heißt, beim Foldable müsst ihr selber genau nachdenken. High-End-Smartphones machen noch einen Sinn, wenn man alles haben will. Und dann gibt's noch das Fairphone. Relativ teuer.
Das gibt's auch noch, ja. Mhm. 700 Euro.
Das passt ja so preislich, liegt es ja leider ein bisschen woanders. Ne?
Ja, es liegt woanders als die anderen Geräte, die eine ähnliche Hardware haben, wie das Fairphone, das ist richtig. Ich weiß nicht, ich finde, der Unterschied ist nicht mehr so krass, wie er mal war. Du kriegst da schon ordentliche Hardware,
genau,
die vielleicht in einem 500-Euro-Gerät steckt, aber das Gerät kostet 700 Euro. Ich finde, das lässt sich halt nicht anders machen. Also es wird mit fairer bezogenen Rohstoffen gefertigt. Es ist reparierbar, es erhält lange Updates. Das Unternehmen ist bemüht, den Mitarbeitenden in der Lieferkette und in der Fertigung mehr Geld zu bezahlen. Das machen sie nicht lückenlos. Aber da, wo es also bei den Direktbeauftragten funktioniert, das wohl ganz okay. Und das kostet halt mehr Geld, geht ja gar nicht anders. Und sie haben auch kleine Stückzahlen verhältnismäßig, wobei sie, glaube ich, stark wachsen.
Das heißt, so woanders kriegt man eine ähnliche Hardware für, weiß ich nicht, was würdest du sagen, 500 Euro?
Für so circa 500 Euro. Als wir es getestet haben, das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, es mag sein, dass jetzt gefallen ist im Preis, das Fairphone ist halt sehr wertstabil. Das haben wir für 700 Euro getestet, das wird jetzt immer noch um die 700 Euro kosten. Die 500 Euro Geräte, mit denen wir es damals verglichen haben, mag sein, dass die jetzt für 400 Euro gibt. Was waren das, meinst du das?
Aber wir haben ja auch gesagt, das ist durchaus eine Klasse, mit der man schon klarkommt. Mehr braucht man, nur wenn man sehr spezielle Anforderungen hat. Und von daher wird ein Fairphone da ja gut die Anforderungen schon mal erfüllen, die man eigentlich alle hat. Was würdest du sagen, ist so der größte Nachteil vom Fairphone?
Die Akkulaufzeit war echt nicht gut. Die war sehr kurz. Der Akku lässt sich natürlich wechseln ohne Werkzeug, aber es gibt ja kein externes Ladegerät, wo ich dann zwischendurch den anderen Akku laden kann. Also hilft auch nicht so viel. Kamera ist okay, die Hauptkamera für Tageslicht. OLED-Display ist super. Wahrscheinlich sind es schon so Kamera und die Akkulaufzeit, die mir am negativsten aufgefallen sind, aber so, dass man auf jeden Fall mit umgehen kann. Also Nachtmodus, ja, da sind dann die Pixel 7 besser für den gleichen Preis, aber wenn man mal die Fotos durchgeht, wie oft fotografiert man in der Nacht? Ich nicht häufig, von daher, es sieht zwar immer toll aus, wie gut diese Nachtmodi funktionieren, aber wahrscheinlich könnte ich im Alltag auch drauf verzichten. Also
ja. Würde ich auch sagen, ja. Und ein Vorteil vom Fairphone ist ja immerhin, man hat schon keine Bloatware drauf.
Genau, und du kannst einfach Custom-ROMs draufspielen.
Und man kann Custom-ROMs draufspielen, genau.
Wichtig, genau.
Und es gibt ja sogar ein paar Custom-ROMs, IOD und hier Murena E, keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Genau.
Slash E, Slash. Und die verkaufen ja sogar Fairphones direkt mit dem vorinstallierten Custom-ROM.
Unter anderem Fairphones, genau, aber auch andere. Teilweise auch Refurbished-Geräte, ältere High-End-Geräte. Die die dann vor 2-3 Jahren 800 Euro gekostet haben, verkaufen die dann gebraucht mit Custom-ROM aufgespielt für wahrscheinlich 300-400 Euro. Ist auch eine Option. Wenn man das selbst machen will, das ist ein ganz anderes Thema. Natürlich kann man für 200 Euro auch ehemalige High-End-Geräte kaufen, die deutlich besser sind als 200 Euro Neugeräte von der Hardware. Muss man sich aber selbst dann um die Software kümmern, weil die in der Regel keine Updates mehr erhalten.
Aber das wäre immerhin auch einer der Vorteile vom Fairphone. Also ist es durchaus eine Überlegung wert, sich das Gerät anzugucken. Ja. Okay, cool. Vielen Dank. Was würdet ihr euch als nächstes kaufen, Steffen?
ist schwierig. Aber es wird wahrscheinlich bei mir dann doch wieder irgendein High-End-Ding werden. Berufskrankheit, glaube ich, auch ein bisschen. Ich mal höre, auf was man verzichten muss und so. Die Frage ist immer, was verzichten will auch. Also, weiß ich noch nicht.
Okay.
Aber ich sehe mich leider immer noch nicht in ein günstiges Handy kaufen.
Okay, Robin.
Ich hoffe erstmal lange gar keins. Und wenn es soweit ist, ist ja vielleicht das Fairphone dann tatsächlich eine Option. Also, weiß nicht, in 2 Jahren kommt ja wieder ein neues raus. Ansonsten bin ich ja zwischenzeitlich auf iPhone gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich wieder bereit bin für ein Android. Mal gucken.
Okay.
Und ja. Du?
Ich war ja lange Zeit ein Note- und Stift-Fan und konnte mir nie was anderes vorstellen und bin jetzt mal auf einem Sony, einem älteren 5.3, genau. Das hat eine tolle Kamera, obwohl es eigentlich gar nicht deren High-End-Gerät ist. Und die Farben der Kameras haben mich schon überzeugt. Und weniger Bloatware als bei Samsung kann man sich auch dran gewöhnen. Also vielleicht wird es das 1er demnächst mal oder auch ein Fairphone. Das finde ich auch sehr verlockend. Okay, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Handys kaufen wollt und wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung wir da unsere Tests verstärken können. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.